2 auf die 1. Alles, was ihr schon immer über Co-Trainer wissen wolltet.
Ja, herzlich willkommen. Das hier ist die erste Folge von Die 2 auf die 1, der Kicker Co-Trainer-Podcast, bei dem wir endlich mal die Co-Trainer ins Licht holen wollen, aus dem Schatten ihrer großen Cheftrainer. Wir wollen ihnen eine Bühne bieten und wir wollen alles lernen über diesen Job Co-Trainer. Und als ersten haben wir einen der Größen der Zunft aktuell, Frank Geideck, haben wir zu Gast. Und wir, das sind der Ilja Benisch und ich, Jörg Groß-Kraumbach. Hallo Ilja erstmal.
Hallo Jörg.
Und hallo Frank Geideck.
Ja, hallo. Also Größen der Zunft weiß ich zunächst mal von mir, aber hallo.
Bescheiden ist er auch.
Nee. Ja, realistisch.
Wir steigen ein mit die erste Elf, heißt das. Das ist eine Rubrik mit 11 schnellen Fragen. Und die erste ist gleich die schwierigste wahrscheinlich. Wer ist denn der beste Co-Trainer in der Bundesliga aktuell?
Wow. Also wenig überraschend, dass ich jetzt keinen Namen sage. Ich glaube grundsätzlich, dass es relativ wenig Jobs in dem Bereich gibt, auf denen sehr viele Leute drauf wollen. Das gilt sowohl für den Chef als auch für den Co-Trainer. Und somit, dass alle Leute, die auf diesem Posten sind, auch eine entsprechende Qualifikation dafür haben und sehr gut ausgebildet sind und das sehr gut machen.
Der beste Co-Trainer, den du je als Spieler hattest oder einer, an den du dich einfach wahnsinnig gerne erinnerst?
Na, dazu fällt mir im Prinzip folgender Satz ein. Wenn mein Spieler zu mir früher gesagt hat, als die Trainerteams sicherlich noch kleiner waren, kam es mir ab und zu vor, dass ein Spieler zu mir gesagt hat, du bist einer der besten Co-Trainer, die ich je hatte. Und dann frage ich, ja, wie viel hattest du denn bis jetzt? Und dann sagt er, ja, 3. Okay, vielen Dank, ist ein Kompliment, aber ich glaube, diese Rankings bringen nichts.
Top 3 ist doch was.
Ja.
Wo wir gerade bei Top 3 sind, was sind denn so die Top 3 Eigenschaften von Co-Trainern, die sie mitbringen müssten für den Job?
Ja, Loyalität ist auf jeden Fall wichtig. Loyalität zum Cheftrainer. Gilt auch für den Verein, bei dem man arbeitet. Und Qualifikation für seinen Job. Drittes fällt mir dann gar nicht ein. Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Sachen.
Welcher der Spieler, die du so unter deinen Fittichen hattest, fällt dir spontan ein, wenn es darum geht, der würde mal einen guten Co-Trainer abgeben in Zukunft?
Ja, bei Gladbach ist Toni Janschke momentan auf dem Weg, da reinzuwachsen. Ich glaube, dass er das sicherlich gut macht. Aber der Beste von allen ist, ich bin jetzt auch schon sehr lange dabei, das heißt, ich hatte sehr, sehr viele Spieler und deswegen auch da mit der Beste für mein Ranking immer schwer. Mir fällt gerade Toni Janschke ein.
Chris Kramer macht ja auch gerade Trainerschein.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, ob Chris Kramer als Co-Trainer überqualifiziert ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass er im Fußball seinen Weg gehen wird, egal in welcher Position und möglicherweise auch als Co-Trainer, auch als Cheftrainer. Ja, vielleicht wird er auch Co-Trainer, aber würde mir jetzt nicht als erstes einfallen, so gerne ich ihn auch mag.
Jetzt eine Frage an den Fachmann. Wo kann man denn die schönsten Waldläufe machen?
Das sind immer so absolute Fragen, aber trotzdem sage ich, ich habe mal in Fürth, in dem Quelle-Hotel war das, glaube ich, also in Nürnberg, Fürth, in dem Quelle-Hotel, mit Benno Müllmann einen Waldlauf gemacht, wo wir eine halbe Stunde vorgesehen hatten und uns dann, obwohl Benno lange in Nürnberg gearbeitet hat, fürchterlich verlaufen haben und irgendwie 1,5 bis 2 Stunden unterwegs waren und trotzdem irgendwann Hunger bekommen, war das eine wunderschöne Kulisse, eine wunderschöne Waldkulisse, die ich nur jedem empfehlen kann.
Sehr schön. Der beste Ort für ein Wintertrainingslager. Es gibt ja so ein paar Hotspots in Europa, die gerne angenommen werden von den Bundesligisten. Wo bist du am liebsten hin?
Wir waren mal auf Zypern mit Arminia Bielefeld, da hat es sehr viel geregnet. eigentlich sind es die klassischen Sachen. Spanien, Türkei, Portugal. Wir waren mal in Dubai mit Borussia Mönchengladbach. Das war und in Abu Dhabi mit RB Leipzig. Das waren sicherlich so die spektakulärsten Trainingslager. Wichtig ist für ein Trainingslager immer, egal wo, dass die Plätze gut sind, dass der Trainingsplatz nicht zu weit vom Hotel ist. Alles mit allem anderen kann man umgehen.
Und dass nicht regnet, ne?
Und dass es nicht regnet.
Und dann andererseits, wo ist denn das schönste Sommertrainingslager? Ist es das am Tegernsee von Gladbach? Oder?
Ja, ist tatsächlich das Erste, was mir gerade eingefallen ist, weil ich da allerdings auch sehr, sehr oft war und nie das Gefühl hatte, oh, jetzt muss ich da schon wieder hin, sondern mich eigentlich die ganze Zeit darauf gefreut hat, dass es wieder an den Tegernsee geht.
Jetzt kommt eine richtig fiese Frage, die auch ein bisschen Fettnäpfchen für uns ist, weil ich glaube, wir wissen die Antwort selber nicht, aber wir fragen mal, vielleicht weißt du es ja, wie viel wiegt so ein Hütchen?
da kann ich ausweichen. Es gibt unterschiedliche Hütchen. Ne? Es gibt, es gibt Pylonen und es gibt kleine Hütchen und wird natürlich niemand, der vielleicht nicht irgendwo bei der Stadt arbeitet und diese Hütchen herstellt. Aber ich weiß ja, worauf die Frage hinauszielt, ob ein Co-Trainer irgendwo ein Hütchenaufsteller ist. Aber ich habe sehr, sehr viele Hütchen im Laufe meines Lebens in der Hand gehabt und auch platziert und kann aber nicht sagen, wie schwer die sind. Aber sehr schön war mal eine Hütchen-Anekdote mit Lucien Favre, der dann auch nach dem Aufbau das nochmal abgeschritten hat, ob das alles passt. Und das Hütchen dann so sein Mühe zur Seite gesetzt hat und gesagt hat, ich kann nicht anders, ich bin Schweizer. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil es zum ersten lustig war, weil es selbstreflektiert war und weil es auch ausgedrückt hat, seine Präzision und die Vorliebe für Details im Fußball, die den Unterschied ausmachen. Details machen den Unterschied aus. Und ich finde, das hat sehr gut gepasst und zeichnet auch die Klasse aus, die er als Trainer gehabt hat, auch selbst wenn es in einem belanglosen, in einer Kleinigkeit ist. Weil er das gemacht hat, ohne belehrend oder irgendwie unangenehm zu sein.
Mhm. Trillerpfeife oder auf den Fingern pfeifen?
Ich habe nie eine Trillerpfeife gehabt, aber das sage ich auch nicht wertend. Wenn, dann würde ich eher auf den Fingern pfeifen, aber auch das hat man eigentlich schon sehr, sehr lange nicht gemacht. Grundsätzlich ist meine Stimme auch laut genug, mich am anderen Ende des Platzes zu hören, wenn ich nicht schreie, sondern normal was sage.
Was ist das häufigste Wort, denkst du, was du als Co-Trainer in deinem Berufsleben so gesagt hast? Ist es das berühmte Männer?
Nein, das ist bestimmt nicht. Müssen mir jetzt irgendwas Lustiges einfallen, aber nee, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Und die absolute Lieblingstrainingsübung, die du die Spieler machen lässt, seit du Co-Trainer bist. Was ist die Lieblingsübung von Frank Geideck?
Was meine Lieblingsübung ist, weiß ich nicht, aber man versucht ja auch immer für Trainingsübungen Namen zu finden, die irgendwie ganz eingängig sind, damit man im Trainerteam nicht groß erklären muss, sondern sofort weiß, was man meint. Und da ist in den letzten Jahren mit dem Marco Rose zusammen das Guide-Eck. Das ist ein Spiel, 3+3 gegen 3+3 in einem sechseckigen Spielfeld. Das mache ich ganz gerne. Ja. Und deswegen heißt es wahrscheinlich auch das Guide-Eck.
Ach so, jetzt verstehe ich den.
Genau. Dauert ein bisschen, aber dann funktioniert es, oder?
Jetzt ist es lustig. Ich dachte jetzt, das wäre irgendwas mit Englisch Guide. Also,
nee.
Das ist... Das Guide-Deck. Alles klar, das war die erste Elf und damit können wir jetzt schon in deine bewegte Spieler- und Trainerbiografie einsteigen. Wenn ich so ein bisschen aufliste, was du als Chefs hattest, Ernst Middendorp, Uwe Rappolder, Tommy von Heesen, Benno Müllmann, Hermann Gerland, Michael Fronzek, Lucien Favre hattest du ja gerade schon, André Schubert, Marco Rose, Adi Hütter.
Und für ein Spiel Jörg Berger.
Stimmt, da müssen wir auch noch drüber reden. Oder vielleicht frage ich das gleich jetzt mal. Hast du gedacht, die spinnen, als die gesagt haben, wir entlassen jetzt für den letzten Spieltag den Trainer und holen Jörg Berger, der wird uns retten?
Ja.
Gut.
Ja, also was soll ich dazu sagen? Das war der letzte Spieltag. Michael Fronzek war Trainer damals und ich halte sehr viel von Michael. Sowohl als Mensch als auch als Trainer, als Trainerpersönlichkeit, der Gruppen und Menschen führen kann. Und es hat nicht funktioniert, wobei letztendlich muss man im Fußball vom Ergebnis weg argumentieren, das ist natürlich klar. Aber das hat sich für mich in dem Moment und damit nichts gegen Jörg Berger. Also den Namen kann man jeden anderen auch, kann man jeden Namen, anderen Namen einsetzen. Das hat sich für mich in dem Moment nicht erschlossen.
Ja. Ich will mal direkt nochmal fragen, bevor ich das vergesse, für den weiteren Verlauf, weil du gerade vom Guide-Eck gesprochen hast. Und ich will mir auf die Schultern klopfen und behaupten, ich habe sofort verstanden, den Wortwitz, im Gegensatz zu Jörg. Aber das ist ein persönliches Ding. Ist das denn ein großer Teil deiner Arbeit, dass du dir tatsächlich Trainingsformen und Übungen ausdenkst? Und ist das sehr, sehr unterschiedlich von Cheftrainer zu Cheftrainer, wie sehr die das annehmen oder ob die ihre eigenen Sachen mitbringen an Übungsformen? Kannst du mal so ein bisschen von diesem Aspekt deiner alltäglichen Arbeit berichten?
Das geht ja jetzt in Richtung des Aufgabenprofils eines Co-Trainers und also ich kann es noch ein bisschen ausführen, aber im Prinzip hast du alles schon dazu gesagt. Es ist von Cheftrainer zu Cheftrainer unterschiedlich, wie er die Funktion des Co-Trainers ausgefüllt haben möchte. Dazu, und das jetzt so ein bisschen, was wir auch schon hatten, die historische Entwicklung, oder historische ein bisschen groß an, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Also früher und das hört sich immer so ein bisschen an, als würde man vom 30-jährigen Krieg erzählen, aber es ist tatsächlich ja schon etwas her, gab es einen Torwarttrainer und einen Co-Trainer. Und da hat man mit Cheftrainer, Co-Trainer und Torwarttrainer im Prinzip alles zusammen erledigt, wo es heute einen riesigen Staff für gibt und bevor da irgendwas in den falschen Hals rutscht. Ich finde das sehr gut, dass sich das so entwickelt hat, dass sehr viele kompetente Leute in einem Trainerstab sind und weil es natürlich auch sehr, sehr viel zu beachten gibt, sehr, sehr viel zu tun gibt und wie dann die Aufgabenverteilung innerhalb eines Trainerteams ist, das ist sehr stark vom Cheftrainer abhängig.
Genau, kannst du uns vielleicht nochmal mitnehmen, wie entsteht so eine Übung? Sitzt du dann zu Hause bei einem Glas Wein und denkst dir, was kann man noch Neues machen? Oder ist zuerst sozusagen die Zielstellung, du würdest gerne, also worum geht es zum Beispiel in dieser Guide-Deck-Übung? Geht es da um Verbesserung des Passspiels, um Dynamik oder was? Und geht man vom Ziel aus, sondern überlegt sich, wie kann ich einen gewissen Aspekt des Fußballspiels trainieren und welche Übungen könnte ich dafür erfinden? Oder wie kommt man auf sowas? Und wann passiert sowas, dass du dir sowas ausdenkst?
Also optimal läuft es natürlich nach einer Flasche Rotwein dann, aber grundsätzlich ist es, und auch nochmal, das ist ja schon relativ klar oder gut ausgedrückt. Also ich denke, es ist meine Meinung, dass sich nach dem Ziel orientiert. Also man hat ein Ziel, was man machen möchte, was der Inhalt sein sollte und danach sucht man sich dann eine Übung aus, die man entweder schon kennt und die man vielleicht noch ein bisschen variiert. Guter Ansatz, finde ich, ist es auch immer, Spielsituationen zu nehmen. Man hat irgendeine Situation in dem Spiel und die versucht man dann runterzubrechen auf eine Übung. Und so ist es aber meiner Meinung nach optimal, wenn man von einem Ziel aus versucht, eine Übung zu finden.
Und gibt es sowas wie Fachliteratur eigentlich? Also im Idealfall würde ich mich ja als Journalist bezeichnen und da gibt es ja schon Möglichkeiten, sich fortzubilden, immer mal zu gucken, was ist gerade modern, wie macht man das heutzutage? Gibt es das bei euch auch oder ist es da der Austausch mit Kollegen oder eben gerade mit im eigenen Verein mit den Leuten, dass man da versucht, vorwärts zu kommen?
Es gibt ja was Wahnsinniges Neues, das Internet. Und das ist hochinteressant und da kann man sehr viele... gibt man ein paar Fragen ein und dann kann man sich Trainingsübungen von sehr vielen Kollegen anschauen. Und da guckt man, was kann passen, was kann man ein bisschen übernehmen, was kann man variieren, wo sind Übungen, die der Trainer vielleicht ähnlich macht und der ein bisschen anderen Schwerpunkt hat. Da sind auch da, jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, sind es oft Details, die man vielleicht verändern muss, um es für seine eigene Sache anzupassen. Und ich glaube, das sind so, gibt am meisten Inspiration, was Trainingsübungen angeht.
Du hattest ja auch schon mal kurz angerissen, eben früher, vor sagen wir 30 Jahren, gab es halt den Trainer, den Co-Trainer. Und wenn man Glück hatte, gab es noch einen Torwarttrainer. Das haben ja in den 80ern teilweise auch noch die Co-Trainer mitgemacht.
Ja, habe ich auch mal eine Zeit lang mitgemacht. Da habe ich aber immer nur aufs Tor geschossen. Meine Schusstechnik hat sich wesentlich verbessert. Aber mehr als du läufst jetzt links zum Pfosten, klatscht und dann versuche ich zu schießen. Ist dann nicht bei rumgekommen für den Torwart, glaube ich. Aber mein Schuss hat sich verbessert.
Und wenn du dann quasi jetzt mal so einen Arbeitstag als Co-Trainer in Bielefeld Mitte der 90er Jahre nimmst und dann einen Arbeitstag in Leipzig 2024, kannst du uns da mal so durchführen und sagen, wie sich das verändert hat? Also wie ist das, wenn du da in Bielefeld um 9 Uhr morgens am Platz ankommst? Muss übrigens der Co-Trainer vorm Cheftrainer da sein und schon mal Kaffee machen? Oder?
zu der Zeit habe ich noch nicht gearbeitet. Nein, ich denke nicht, dass er das muss. Wenn es gut läuft, dann ist derjenige, der zuerst da ist, ob es der Co-Trainer oder der Cheftrainer ist, stellt vielleicht einen Kaffee hin. Aber nein. Ich weiß gar nicht, muss jetzt, das sind natürlich auch Fragen, wo ich im Moment überlegen muss, weil es zum Teil lange her ist. Ich würde gar nicht sagen, dass es von den Abläufen so großartig anders geworden ist. Es ist, man hat eine andere Infrastruktur bei den Clubs und man ist sehr, sehr lange da auf dem Vereinsgelände, weil die Möglichkeiten das auch bieten. Und wenn es ein Stichwort gibt, das für mich über allem steht, ist Konversation. Also Gespräche miteinander, mit den Co-Trainern, mit den Cheftrainern, der permanente Austausch. Ich finde, das ist es, was ein Miteinander im Trainerteam, egal ob das jetzt 3, 6, 8 oder 10 sind, oder wenn man zu zweit oder zu dritt auch nur ist, muss eine funktionierende Kommunikation bestehen, damit ein gutes Ergebnis rauskommt.
Wie groß war denn so zuletzt so ein Staff bei Leipzig zum Beispiel?
Zum Staff gehören die Ärzte, zum Staff gehören die gehören die Zeugwarte, der Busfahrer, die Physiotherapeuten, die Reha, die Athletiktrainer. Der Staff ist sehr groß und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe des Cheftrainers, diesen Staff, der dann keine Ahnung, wie man alles mitnimmt, der vielleicht 30, 40 Leute betrifft, diesen Staff zu führen. Und zwar so, dass sich jeder mitgenommen fühlt. Und dieses Mitnehmen, weil ich es aber auch jetzt als letztes aktuell im Kopf habe, das Mitnehmen des gesamten Staffs ist unter anderem eine ganz große Fähigkeit in Leipzig gewesen, von Marco Rose alle mitzunehmen. Und das hat unfassbar Spaß gemacht. Und ich glaube, dass sich da auch alle mitgenommen gefühlt haben. Egal in welchem Bereich des Staffs man angesiedelt ist. Das Trainerteam ist natürlich im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen.
Und in Anbetracht dieser riesigen Teams, muss man sich dann eigentlich eher spezialisieren oder ist es gut, wenn man so ein Generalist ist und ein bisschen hiervon, ein bisschen davon versteht?
Das ist eine gute Frage.
Oder wie siehst du dich zum Beispiel? Bist du mehr der Generalist oder bist du Spezialist für Reha-Sachen zum Beispiel?
Und naja, ich habe Sport studiert mit Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation und auch 7 Jahre Ende der 90er, Anfang 2000 in einem ambulanten Reha-Zentrum parallel als Sporttherapeut gearbeitet. Deswegen ist lange her und gibt es auch wieder neue Entwicklungen, glaube ich, dass ich da zumindest irgendwo mitreden kann. Ja, das ist eine gute Frage, da muss man wirklich überlegen. Also ich glaube, dass man in seinem Bereich natürlich spezifisch arbeiten sollte und spezifisch auch sehr stark sein sollte. Aber es hilft auch eine Menge, wenn man über die anderen Bereiche auch Bescheid weiß.
Vielleicht ist das aber trotzdem jetzt mal ein guter Zeitpunkt, einmal nochmal an deine Anfänge zurückzugehen. Also als Spieler weiß natürlich jeder, begnadeter Mittelfeldmann, 10 Tore für Arminia Bielefeld.
Absolut, in 157 kann mich an jedes
Spielen.
Erinnern. Weil zu wenig.
Will ich hoffen. Ja, eben.
In Westfalia Herne, man Weitschuss, das war unglaublich.
Ja, so, man munkelt immer noch. Wenn man in die Gegend kommt, dann...
Weißt du noch Geideck damals?
Genau.
Ich habe ja, als wir meinen Anfang sind, ich bin von 1972 bei Arminia Bielefeld eingetreten in den Verein und 2009 weg, war zwischendurch mal 4 Jahre beim VfL Wellensiek, kleinerer Verein. Aber es gibt ein Arminia-Lied, da sagt dann der Sänger oder der Stadionkommentator wird ein oder Radiokommentator wird eingeblendet und jetzt kommt Geideck mit einem weiten Einwurf und er wirft weit und das ist natürlich schön, wenn man nach so langer Zeit bei einem Verein für seine Einwürfe in Erinnerung geblieben
ist. Es gibt Einwürfe im DSC und das ist die Angelegenheit von Frank Geideck. Er nimmt einen langen Anlauf, weit, unglaublich weit, sieht den Ball in den Strafraum. Andreas Golombek steigt hoch, wuchtig sein Kopf los und erneut Tor!
Das ist ja fantastisch. Also ich finde es gut. Das klingt jetzt bei dir so ein bisschen so, als wäre das irgendwie...
Also ich musste auch von links nach rechts laufen. Ich habe links gespielt, und aber auch wenn rechts ein Einwurf war, auch manchmal in der eigenen Hälfte, musste ich rechts rüberlaufen.
Da wird man laufstark.
Ne? Das war laufstark, ja. Ich hatte gute Laufwerte. Nicht in der Spitze, aber im Umfang.
Warst du denn jetzt arg aufgeregt nach all den Jahren bei Arminia Bielefeld? Unser Ex-Chef, Jörgs und mein Ex-Chef Philipp Köster von 11 Freunde, ist ja seit Monaten nicht ansprechbar, weil einmal im Leben jetzt im Pokalfinale gestanden und so. Mit deiner Vita und Biografie hat dich das auch sehr berührt?
Also ich würde es mal so sagen, wenn Arminia Bielefeld jetzt im DFB-Pokal-Endspiel ist und ich bin so nervös, dass ich nicht mehr atmen kann vor Aufregung, dann wird es sehr schwer in dem Job. Weil da doch viele Sachen anstehen. Also es ist so, ich bin geborener Bielefelder und ich habe mein halbes Leben bei Arminia Bielefeld verbracht. Die Schule, ich bin 200-300 Meter Luftlinie von der Alm aufgewachsen. Die damalige Hartalm war der Sportplatz meiner Schule, auf der ich war. Und deswegen verbindet mich sehr, sehr viel davon und damit. Und ich verfolge das auch immer noch, aber ich falle jetzt nicht vor Ohnmacht um, wenn Arminia Bielefeld im Endspiel des DFB-Pokalfinale steht. Nichtsdestotrotz hätte ich mich sehr, sehr gefreut, wenn sie es gewonnen hätten. Und an der wenigen Spiele in letzter Zeit, die ich mir angeguckt habe. Und natürlich freue ich mich, wenn es für Arminia Bielefeld gut läuft.
Aber wir wollen nochmal nachsetzen. Also dann Karriere glorreich beendet. Der letzte Einwurf ist geschehen. Und dann direkt Co-Trainer bei Arminia.
Es gab eine Übergangsphase. Also ich habe die Drittliga-Jahre komplett als Spieler mitgemacht. Und bin dann in einer Winterpause, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wann das war, in welchem Jahr genau, bin ich Co-Trainer geworden. Wir sind dann direkt in die zweite Liga aufgestiegen und haben den Durchmarsch in die erste Liga gemacht, was, glaube ich, weniger damit zusammenhängt, dass ich Co-Trainer geworden bin, sondern vielleicht damit, dass ich dann nicht mehr gespielt habe. Aber das war in der Winterpause, keine Ahnung, bin ich Co-Trainer bei Arminia geworden unter Ernst Mittendorf.
Wie ist das damals so passiert? Ist es einfach nur so passiert oder hast du eine bewusste Entscheidung?
Es ist einfach nur so passiert. Nein, es war magisch in dem Moment. Nein, wir hatten einen Athletiktrainer damals bei Arminia Bielefeld, wie gesagt, im letzten Jahr der dritten Liga. Ich kann mich an das Jahr nicht genau erinnern, da habe ich immer etwas Probleme mit. So Athletiktrainer, der hat in der Winterpause aufgehört. Und dann wurde ein neuer Athletiktrainer gesucht. Und da ich Sport studiert hatte, wie ich gesagt habe schon, und ich war 27 Jahre und jetzt auch nicht so gut als Fußballer, dass ich jetzt die erste oder zweite Liga nochmal auseinandergenommen hätte. Und da hat es für mich einfach gepasst zu sagen, okay, ich habe noch weiter gespielt, habe tatsächlich auch noch weiter in einem Reha-Zentrum gearbeitet und bin Co-Trainer gewesen. Mhm. Ja, wir hatten ja in Bielefeld eine Menge auch großer und bekannter Spieler. Als ich mit 27 Co-Trainer geworden bin, da war die erste Mannschaft, die ich da dann, wo ich Co-Trainer sein durfte, waren Thomas von Hesen, Fritz Walter, Armin Eck. Ich glaube, im nächsten Jahr kam dann Uli Stein dazu. Dann hinterher Stefan Kunz, Bruno Labbadia. Also das war dann auch nicht ganz einfach, als junger oder teilweise jüngerer Co-Trainer, als die Spieler sind, die schon sehr viel erlebt haben, da dann auch seiner Arbeit ordentlich nachzukommen.
Ja, das glaube ich. Zumal das, glaube ich, damals ja auch noch eine andere Mentalität war vielleicht, ein anderes Selbstverständnis im Umgang miteinander. So stelle ich es mir zumindest vor. Heute ist vielleicht alles ein bisschen
richtig,
sanfter.
Ja. Nee, die Vorstellung ist richtig.
Aber hattest du denn einen Plan? Wolltest du irgendwann Cheftrainer werden oder irgendwas anderes machen?
Ja, das ist ja die klassische Frage für einen Co-Trainer. Ob ich Cheftrainer werden wollte, ich war 27, in dem Moment sicherlich nicht.
Du hast ja schon ein paar Spiele als Interim gehabt, ne? Als Interims-Cheftrainer.
Ja, nicht nur Interim. War der Plan, dass ich Cheftrainer werde bei Arminia Bielefeld oder auch gewesen bin.
Wen hast du da abgelöst?
Thomas von Hesen. Das war geplant für die Sommerpause. Und dann hat es sich etwas schneller ergeben und dann sind es letztendlich 4 Spiele gewesen. Gegen ganz illustre Gegner. Wir haben gegen Bochum gespielt. Da war Stefan Kunz, glaube ich, Trainer. Wir haben gegen Nürnberg gespielt. Da war Hans Meyer Trainer. Wir haben gegen Mainz gespielt. Da war Jürgen Klopp Trainer. Und wir haben noch gegen Cottbus gespielt. Das waren meine 4 Spiele hintereinander als Cheftrainer. Ansonsten, so wie du gesagt hast, Interimstrainer. Das war sicherlich das Interessanteste nach dem Abgang von Hermann Gerland, was ich sehr bedauere. Wundervoller Mensch, toller Trainer. Ist freigestellt worden, entlassen. Dann kam Benno Möhlmann und dazwischen gab es ein Spiel gegen Waldhof Mannheim. Und da war ich also in diesem Spiel Interimstrainer. Und das war das Spiel, also Uwe Rapolda war bei Waldhof Mannheim Trainer. Und das war das Spiel, wo der Goran Čurko sich gegen der Torwart von Arminia Bielefeld, in Konflikt mit dem eigenen Publikum gekommen ist. Und sich dann während des Spiels die Handschuhe ausgezogen hat, dann so eine Faust in Richtung des eigenen Publikums gemacht hat, auf der Alm, das ihn ausgepfiffen hat. Und das musste ihn dann runternehmen hinterher, die Handschuhe weggeschmissen.
Wie ist denn dein Punkteschnitt dann gewesen als Chefs- und Interimstrainer?
Ich kann es dir sagen, 0,75 Punkte. Es war ein Sieg gegen Nürnberg dabei, 3-2.
Genau, gegen Nürnberg, gegen Hans Meyer.
Aber die anderen 3 Spiele sind leider unverdient verloren gegangen.
Alle anderen unverdient? Ja, hast du es auch so in Erinnerung?
Ja, ja.
Gut.
Aber du hast ja gerade schon auch gesagt, dass du vielleicht einfach dann auch nicht geeignet warst als Cheftrainer. Kannst du mal sagen, warum du das denkst? Was fehlt dir in deiner Persönlichkeitsstruktur oder in deinem Arbeitsprofil, um das zu machen, wenn du dass du sowas sagst?
Also ich werde jetzt einen Teufel tun und in die Tiefe meiner Persönlichkeitsstruktur gehen. Das ist einfach die normative Kraft der Fakten. Also diejenigen, die auf dem Pott sitzen, die haben es verdient, da drauf zu sitzen und entsprechen dem Aufgabenprofil auch und die anderen nicht. Ohne jetzt Psychoanalyse zu betreiben.
Ja, das ist auch ein anderer Podcast mit Psychoanalyse.
Ja.
Ist vielleicht nicht Psychoanalyse, aber wenn du jetzt deine ganzen Cheftrainer durchgehst, kannst du da den perfekten Trainer zusammenstellen, wenn du sagst, von dem das eine, von dem das andere. Also wie würdest du dir dann den perfekten Chef basteln aus deinen ehemaligen Chefs?
Inhaltlich kann ich sagen, dass ich sehr, sehr stark am Anfang von Uwe Rapolda profitiert habe, der, so wie Lucien Favre auch, interessanterweise seine Fußballlehre in der Schweiz gemacht hat. Ich hatte immer so ein bisschen, ich habe das mal immer so als Metapher verwendet, das Gefühl, dass die Tür so ein Sperrangelweit, oder nicht Sperrangelweit, sondern ein Stück aufsteht, wie ich Fußball vermittle, was meine Idee von Fußball ist. Das hängt aber jetzt auch damit zusammen, dass das in der Zeit war, wo ich noch relativ jung war und auch selber mich da auch erst noch finden musste. Und was der Uwe Rappold da damals gemacht hat, das hat die Tür sicherlich das erste Mal richtig aufgestoßen und dass ich das ein Gefühl davon hatte, was man für eine Art Fußball spielen kann. Und was auch ganz wichtig ist, welches Werkzeug man braucht, um das in eine Mannschaft zu bringen. Und der Lucien Favre, der dann auch aus dieser Schweizer Schule kam, was das Spiel mit Ball angeht, das war hochinteressant für mich. Durfte auch sehr lange mit zusammenarbeiten, waren, glaube ich, 5 Jahre oder ungefähr 5 Saisons, die wir zusammengearbeitet haben. Da habe ich sehr, sehr von profitiert. Und dann kam sicherlich nochmal Marco Rose, der mein Bewusstsein, wie man Fußball spielen kann, vor allem was auch das den defensiven Part angeht, nicht nur, aber auch was den defensiven Part angeht, denn nochmal, das war damals so ein bisschen die Metapher bei Borussia Mönchengladbach, auch nochmal so eine Etage auf ein Fundament draufgesetzt hat, wie man Fußball verstehen kann, wie man Fußball vermitteln kann.
Durch die Aufzählung der vielen Cheftrainer, die du hattest, kommen wir vielleicht darauf zurück, dass du ja einfach so ein vereinstreuer Co-Trainer warst. Es gibt ja die meisten Co-Trainer, die binden sich ja eigentlich mehr an einen Chef und werden dann mitentlassen und gehen mit. Und wie hast du das hingekriegt, dass an dir die Axt quasi immer vorbeigeflogen ist und du dann in Bielefeld ein halbes Dutzend Cheftrainer hattest oder mehr und in Gladbach auch was über 10 Jahre Co-Trainer bleiben konntest. Also hat der Verein gesagt, egal was kommt, du bleibst unser Co? Oder also
ja, was der Verein zu den Cheftrainern gesagt hat, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass egal was kommt, du bleibst der Co. Wenn ich glaube, es kann so sein, dass der Max Eberl zu den Trainern gesagt hat, guck dir das mal an, der Frank hat einen relativ großen Werkzeugkasten durch das Studium, durch die Zeit, die er schon in dem Job ist. Guck dir das einfach mal an, ob du irgendwas davon gebrauchen kannst oder irgendwas aus diesem Werkzeugkasten rausnehmen kannst. Und das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite, jetzt mal unabhängig von meiner Person, glaube ich, dass es einem Verein gut tut, eine Spielidee zu haben, eine Art und Weise Fußball zu spielen, die sich nicht von Jahr zu Jahr unterscheiden sollte, sondern da irgendwo einen durchgängigen Faden zu haben. Und wenn man jemanden hat, der vielleicht das so ein bisschen mittragen kann über einen längeren Zeitraum, glaube ich, dass das einem Verein ganz gut tut. Und immer wenn ein neuer Trainer kommt, hat er sicherlich seine Spielidee, Philosophie ist immer so hochgegriffen, aber kann sich wahrscheinlich dann auch jeder was darunter vorstellen, eine Spielphilosophie eines Trainers, eines Vereins. Wenn es optimal läuft, dann passt das übereinander und wenn es noch besser läuft, dann gibt es vielleicht jemanden, der das über mehrere Trainer mittragen kann, diese Idee und auch dabei helfen kann, die zu entwickeln und irgendwo was zu entwickeln, weiterzuentwickeln, aber auch beizubehalten. Und vielleicht kann man das in diesem Kontext sehen.
Aber wenn du eben so viele verschiedene Trainer hast, als Cheftrainer, bleibst du dann quasi immer derselbe Co-Trainer oder musst du dich dann jeweils anpassen? Weil ich denke mal, unter einem Lucien Favre ist es bestimmt anders als unter einem Hermann Gerland.
Das waren andere Zeiten. Also natürlich Lucien Favre anders als Hermann Gerland. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Lucien Favre, wenn ich bei Gladbach die Sachen nehme, Lucien Favre, Marco Rose als Beispiel, da gibt's, das hat sich gegenseitig ergänzt und befruchtet und hat sich, würde ich meiner Ansicht nach oben getragen. Und da gehören auch andere Trainer dazu. Also wenn ich jetzt mal bei Gladbach bleibe, wir haben mit dem André Schubert dann einen Trainer gehabt, der hat geschafft, was noch nie, ich glaube, ob das überhaupt je wieder geschafft werden kann. Wir haben die ersten 5 Spiele verloren, 0 Punkte nach 5 Spieltagen und sind in die Champions League gekommen. Wir haben mit Adi Hütter einen tollen Trainer gehabt, der in allen Stationen gezeigt hat, wie gut er als Trainer ist. Wir haben mit Dieter Hecking eine Trainerpersönlichkeit gehabt. Das hat in Gladbach war schon so, dass ich das nach und nach bedeutet, Trainer für Trainer auch entwickelt hat in irgendeiner Form und für mich auch kontinuierlich Erfolg da war.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich quasi die ob deine Rolle sich verändert.
Ja, natürlich verändert sich meine Rolle. Aber je besser es in dem, das, was ich eben beschrieben habe, je besser das funktioniert, umso weniger verändert sich meine Rolle. Aber meine Rolle ist zu welchen Prozentsatz, aber meine Rolle ist, mich an den Cheftrainer anzupassen. Also, wenn ich mich selbst verwirklichen möchte, muss ich Cheftrainer werden, dann kann ich mich selbst verwirklichen.
Ich erinnere mich an ein Interview mit Dieter Hecking in der Süddeutschen Zeitung. Da ging es ein bisschen darum, als es aufkam im Internet Spielverlagerung.de und so weiter. Also diese ganze, das komplette taktische Durchdringen und Beleuchten des Fußballs. Und er sagte dann, na, wenn er hinterher manchmal so liest, was er sich alles für Gedanken gemacht haben soll, muss er sich doch sehr wundern. Wir kennen ja Dieter Hecking auch, der hat ja durchaus auch Humor und hat es vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Worauf ich aber hinaus will, ist, wenn du von Spielidee redest, ist es das, was auch diese ganzen Taktikblogger meinen, oder ist das eher was Grundsätzliches? Also vielleicht kannst du das nochmal erläutern, so eine Spielidee, die Uwe Rapolder dir beigebracht hat oder auch Lucien Favre dir aufgezeigt hat, diese Schweizer Schule vielleicht. Was bedeutet das genau? Ist es dann dieses, wo manchen auch der Kopf raucht, weil so viele Fachbegriffe rumschwören, oder geht es da um was Grundsätzlicheres?
Zu dem Ersten, was du gesagt hast, wenn man irgendein, keine Ahnung, ein Gedicht liest und dann interpretiert man da irgendwas rein und dann fragt man hinterher den Autor des Gedichtes, der vollkommen andere Gedanken dazu gemacht. Also das betrifft alle Bereiche. Und ich versuche mir immer, Situationen anzugucken und dann zu sagen, warum hat es funktioniert oder warum hat es nicht funktioniert? Und daraus dann eine Regel abzuleiten. Also mal ganz einfach gesagt, kann ich jede Situation, bleib jetzt mal bei der Offensive, aber für die Defensive gilt es ähnlich, jede Situation kann ich in 5 Schritte unterteilen. Das erste ist, ich bin im Ballbesitz. Das ist das erste, Positionierung. Wie stehe ich? Das zweite ist erkennen. Das dritte ist entscheiden. Jetzt habe ich von 5 gesagt, ich will das nicht zu weit ausdifferenzieren. Ich nehme 4, also Positionierung, erkennen, entscheiden, Ausführung. Positionierung ist, wie stehe ich? Erkennen ist der Mann, der den Ball hat, der Spieler. Erkennt er die Situation, die da entsteht? Und Entscheidung ist, trifft er die richtige Entscheidung? Das heißt, spielt er die beste Lösung an oder eine Lösung an, die sich ergibt? Und das vierte ist Ausführung. Das ist schlicht und einfach Technik. Mit welcher Passqualität spiele ich den Ball? Setzt er 3-mal auf? Kann derjenige den annehmen? Und wenn ich jede Spielsituation in der Defensive, kann ich das so ähnlich machen. Und wenn ich jede Spielsituation in diese 4 Sachen zerlege, dann kann ich auch sagen, wo muss ich ansetzen, dass es besser wird. Ja, und das kann ich sowohl aus guten Situationen machen. Und da, ich weiß nicht, ob ich mit der Meinung ein bisschen isoliert bin, aber ich denke, das kann ich auch aus schlechten Situationen machen. Ich finde, dass man manchmal aus Fehlern besser lernt. Auch aus positiven Sachen, aber auch aus Fehlern besser lernt. Und wenn jetzt ein Spieler einen Ball hat und er kann niemanden anspielen, ja, dann ist die Positionierung falsch. Und das kann natürlich dann schnell, wenn ich dann in 4-3-3, 4-1-2 irgendwas und in so Zahlenkombinationen gehe, dann hört sich das schnell abgehoben akademisch an. Aber letztendlich ist es relativ einfach. Also letztendlich ist es relativ einfach. Und wenn alles passt und der spielt den Ball irgendwo hin, dann hat er entweder die falsche Entscheidung getroffen oder wir müssen an der Technik arbeiten. Und jetzt sind wir wieder, kommen wir so ein bisschen zum Anfang zurück, der Trainingsübung, was ich gesagt habe, aus Spielsituationen. Und daraus, je nachdem, wo ich denke, dass der Fehler in dieser Kette lag, können dann Trainingsübungen gestaltet werden, wo man das dann spezifisch verbessert.
Aber ein Anscheißerpass ist ein Anscheißerpass und die kommen erstaunlich oft vor und über die wird mir persönlich oft zu wenig geredet. Aber ist vielleicht
auch... Ja, okay. Das Problem ist immer, oder die Kunst ist immer, dieses Theoretische dann aufs Praktische runterzubrechen und das nicht zu kompliziert zu machen. Aber was ich mit Positionsspiel, was im Fokus steht und auch oft kritisiert wird, erreichen will, ist nichts anderes, als dass ich dem Spieler am Ball ein bisschen mehr Zeit gebe, mit dem Ball etwas anzufangen. Und wenn immer dieses Argument kommt, dieses ganze Theoret oder dieses Positionsspiel und so, das schadet der Kreativität, das sehe ich überhaupt nicht so, sondern es unterstützt die Kreativität, es ist genau dazu da, die Kreativität auszuspielen. Wenn ich einem Innenverteidiger die Aufgabe gebe, wenn ich mich so positioniere, dass er entweder vielleicht den Neuner decken muss oder der Zehner, der im Halbfeld steht, dann weiß er vielleicht für 1 Sekunde oder 2 Sekunden nicht, was er machen soll und trifft eine falsche Entscheidung. Und diese falsche Entscheidung trifft er wahrscheinlich auch eher in der 70. Minute als in der 10. Minute, wenn er noch gut laufen kann und wenn er noch nicht so viele Entscheidungen getroffen hat.
Ja.
Und, Und das eine, auch wieder jetzt, um das so ein bisschen zu verbinden, ohne dass ich jetzt ins Schwafeln komme, um das zu verbinden, wenn ich als Verein eine Spielphilosophie habe, die vielleicht darauf oder darauf oder darauf angelegt ist, dann geht es nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, das möglichst konsequent oder langfristig durchzuziehen, damit nicht erst das, dann das, dann das und sich das ein bisschen widerspricht. Und es ist auch überhaupt nichts, ich mache das 0,0 lächerlich, ja, aber weil es einfach auch eine ganz witzige Anekdote ist, damals FC Wimbledon mit den ganzen Wahnsinnigen, die da gespielt haben. Ich glaube, Fashanu hieß der Neuner. Ja, der hat dann gesagt, hinten, wenn John Terry oder wer da gespielt hat, den Ball hat, dann hieß es, put it in the mixer. Also hau den Ball lang und dann wird da drum gerödelt. Ist auch, also das ist jetzt übertrieben gesagt, aber auf die zweiten Bälle zu gehen, oder was macht Paris Saint-Germain im Champions-League-Endspiel? Die spielen den Anstoß, das ist jetzt ja auch mittlerweile, weiß es ja jeder, weil es überall stand, die spielen den Anstoß, Ball bis in Seiten aus, um dann sofort ins Pressing zu kommen. Ja, ist doch eine Top-Idee.
Ja, ja, ich will auch gar nicht, ich habe neulich gelesen, Petr Cech, der ja lange bei Chelsea erfolgreich war unter José Mourinho, hat sich geäußert und hat gesagt, wenn ich vorne Didier Drogba habe, der 90% aller Kopfballduelle gewinnt, dann ist doch nur clever, wenn ich einen langen Abschlag mache, weil dann bin ich direkt schon an der gegnerischen Box und hab den Ball. Insofern, das verstehe ich alles und ich wollte nur sagen, ich bin niemand, der all diese Aspekte wie Positionsspiel und so weiter kleinredet. Ich finde das super interessant. Ich finde nur eben manchmal der vierte Punkt, den du angeführt hast, nämlich die technische Ausführung, wird mir zu wenig betrachtet aktuell.
Wenn du sagst, dass es in der Öffentlichkeit vielleicht nicht den Stellenwert hat, glaube ich, dass es intern schon hat, das extrem darauf, es geht ja auch darum, auf welchem Fuß spiele ich den Mitspieler an? Wie steht er? Wo steht der Gegner und alles? Und das ist Inhalt jeder Trainingseinheit bei jedem verdammten Verein. Also das hat nichts...
Warum klappt das denn dann so oft nicht?
Ja, weil es mit das Schwierigste ist. Klar, weil es mit das Schwierigste ist. Weil das den Unterschied auch ausmacht. Klar.
Aber das macht schon jeder, weil ich erinnere mich, da sind wir jetzt wieder bei Lucien Favre, Borussia Mönchengladbach, was du ja hautnah miterlebt hast. Wenn man da mit den Spielern von damals spricht, ich erinnere mich jetzt zuletzt, habe ich mit Patrick Herrmann mal drüber gesprochen, wie der genervt wurde, schwacher Fuß trainieren von Lucien Favre. Wir wissen von Dante, dass er von Lucien Favre trainiert wurde, auf den Vorderfüßen zu stehen, damit er besser reagieren kann. Und von Marco Reus, dass er gucken sollte, wie ist die Fußstellung des Verteidigers, um besser im Dribbling vorbeizukommen. Also lauter so Details. Und dann hatte man immer das Gefühl, dass das bei Lucien Favre zumindest schon mal nochmal etwas mehr trainiert wird im Alltag. Und andere Trainer vielleicht sagen, die hört man ja auch manchmal, das sind Profis, das müssen sie können, die Basics.
Also, aber da möchte ich dann trotzdem noch zu sagen, dass eine andere Zeit war. Ich weiß nicht, das werden sicherlich auch andere Trainer gemacht haben. Ich glaube aber, dass der Lucien aus meiner Warte, die ich beurteilen kann, ja, die auch sehr übersichtlich ist mit Anzahl Trainer und Verein, dass der Lucien sehr weit war. Also, ob er seiner Zeit voraus war, weiß ich nicht, aber der das sehr intensiv gemacht hat. Aber ich glaube, dass das heute Standard ist. Das macht jeder Verein. Und die Trainer, die ich danach hatte, haben das auch gemacht.
Ich hätte mal noch eine Frage zu diesem Zusammenspiel zwischen Trainer, Co-Trainer, Mannschaft. Bist du manchmal als Co-Trainer derjenige, der einfach auf einer persönlichen Ebene näher an der Mannschaft dran ist? Also kannst du auch mit der Mannschaft abends mal einen trinken und der Cheftrainer muss aber sich schön in einer Hotelbar mit einem Glas Wein begnügen, aber du kannst auch mal in einen Club mit der Mannschaft oder ist da die Rolle des Co-Trainers auch abgetrennt von der Mannschaft?
Ich hätte jetzt nicht zwingend die Idee, abends mit der Mannschaft irgendwo hin in einen Club zu gehen oder so. Ich sage nicht, dass das mal auf Mannschaftsfahrten oder so, jetzt nicht im Alltagsbetrieb, aber wir waren mal mit Gladbach in China, da war ich sogar Cheftrainer, also ich bin unbesiegt in Asien übrigens. Wir hatten da ein Spiel, das war auch eine Übergangsphase. Ich weiß nicht, ob es im Sommer oder im Winter war, wahrscheinlich im Sommer eine Übergangsphase und haben da ein Spiel, das hab ich gewonnen praktisch. Und deswegen bin ich unbesiegt in Asien. Und da haben wir, dann abends waren wir auch in Clubs und haben gefeiert. Das war fantastisch, das war ein Riesenspaß, aber das ist nicht Alltag. Also ich sehe den Co-Trainer nicht mit der Mannschaft irgendwo feiern, ich sehe auch nicht, dass der Co-Trainer jetzt ein besseres Verhältnis, ein intensiveres Verhältnis zu der Mannschaft haben sollte als der Cheftrainer.
Also du bist dann auch nicht irgendwie der Kummerkasten, wo sich dann der Ersatzspieler ausheulen kommt, weil er wieder nicht berücksichtigt wurde, oder?
Naja, auch das ist ein Bild, ein Kummerkasten, wo der Ersatzspieler ausheult. Es gibt natürlich, und auch das ist ja eine Entwicklung, wo wir bei Staff sind, Die psychologische Betreuung ist genauso wichtig, wenn jemand on top ist und Peak seines Schaffens, dann ist es genauso gut, einen Psychologen um sich rum zu haben, um das halten zu können. Und wenn man vielleicht irgendwo in einer schwächeren Phase ist, dass einem auch da weitergeholfen wird, aber nicht im Sinne von ausholen. Denn wenn ich, sagen wir mal, nicht gut, wenn ich nicht in der Lage bin, 10, 12 Kilometer pro Spiel zu laufen, dann gehe ich halt auch zum Athletiktrainer, um mich zu verbessern. Und letztendlich ist das ein bisschen falsches Bild von der Sportpsychologie.
Ich muss nachfragen an der Stelle. Ich erinnere mich, dass ich unlängst mal mit Sandro Schwarz in New York gesprochen habe und da kam mir irgendwie diese ewige Frage, die mich schon immer beschäftigt, was Fußballer nach Spielen eigentlich machen. Nämlich meistens nicht schlafen, sondern die können nicht abschalten und dann geht's bis tief in die Nacht. Und Sandro Schwarz sagte zu mir, seitdem er Trainer ist, geht es viel, viel besser. Er weiß nicht so genau, warum, aber er konnte das irgendwie so für sich behaupten. Ist das bei dir auch so? Ist es als Co-Trainer vielleicht nochmal anders, weil man nicht so die absolute Hauptverantwortung hat? Oder
also was vollkommen klar ist, dass du als Co-Trainer einen vollkommen anderen Druck hast als der Cheftrainer. Und ich glaube, dass das nicht zu antizipieren ist, was auf dich eintrifft, wenn in dem Moment, wo du Cheftrainer wirst. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und da geht es gar nicht darum, das nicht aushalten zu können, aber das ist auf einmal bam, also es ist was komplett anderes. Und jetzt ist die Fragestellung, wie man damit umgeht, sowohl als Cheftrainer als auch als Co-Trainer. Ich glaube nicht, dass das vom Job unterschiedlich ist, sondern dass das von der Persönlichkeit her unterschiedlich ist. Ich persönlich, wenn es jetzt um mich geht, kann immer am besten mit einem Spiel umgehen, auch mit ganz enttäuschenden Niederlagen, wenn ich mir das Spiel danach nochmal angucke. Also ich gucke mir eigentlich immer das Spiel danach nochmal an, auch die ganz katastrophalen, um mir, da sind wir wieder bei warum, um mir zu erklären, warum das passiert ist. Und wenn ich dann den Schlüssel dafür habe, dass ich weiß, okay, aus dem und dem Grund ist es passiert, kann ich besser damit umgehen. Und schlafen kann ich sowieso ganz gut. Das hat damit eigentlich nichts zu tun. Aber mir persönlich tut es am besten, wenn ich mir das Spiel nochmal angucke und mir die ganzen Sachen herleite, auch nach einem erfolgreichen Spiel.
Wenn ihr jetzt euch aufs Wochenende aufs Spiel vorbereitet, kann dann der Co-Trainer auch sagen, hier, lass doch heute mal auf links ihn ran, oder ist das einfach komplett Cheftrainer-Sache? Oder kommt es dann vor, dass du mal eine gute Idee hattest, die setzt der Chef dann auch ein und dann geht's aber in die Hose?
Nee. Dass ich eine gute Idee hatte, kommt eigentlich wirklich selten. Und natürlich darf der Co-Trainer nicht sagen, nein, wenn ich einen starken Chef habe, dann hört er sich natürlich alle Meinungen an und nimmt auch die, übernimmt vielleicht auch mal eine Meinung und sagt, okay, begründe mir, also warum? Wir sind wieder beim Warum. Ja? Also es gibt ja auch einen schönen Spruch, das Ergebnis ist der Lehrmeister der Dummen. Also es geht nicht immer um das Ergebnis, sondern es geht darum, warum man etwas gemacht hat. Und wenn ein Co-Trainer oder von mir ist auch ein Spieler, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass der Trainer einen Spielerrat oder den Kapitän oder sonst was mit zu Rate zieht und dem eine Frage stellt, was würdest du in dieser Situation machen oder was würdest du raten? Und der bringt überzeugende Gründe dafür. Wo sollte das Problem sein, dann zu sagen, okay, das hört sich gut an, das mache ich. Ja, und dann sind wir wieder bei dem nächsten Punkt. Funktioniert es? Das hast du ja auch gerade gesagt. Der Geidek hat eine gute Idee, aber die hat nicht funktioniert. Wir haben verloren. Dann sind wir wieder bei dem Ergebnis Lehrmeister der Dummen. Natürlich geht es unterm Strich am Ende der Saison um das Ergebnis. Aber es geht darum, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Spiel gewinnen kann. Und ich versuche, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Sonst muss ich 11 gegen 0 spielen, dann gewinne ich immer.
Aber manchmal hat man ja die Überzeugung, eine sehr, sehr gute Idee zu haben und man dringt einfach nicht zu den Entscheidungsträgern durch. Das kennen wir ja in allen Bereichen des Lebens und des beruflichen Versuchens irgendwie. Wie gehst du damit um, wenn es dann eben nicht angenommen wird? Und du bist dir aber so sicher, es wäre aber das Richtige. Ist da bestimmt auch schon passiert.
Wie ist das in der Redaktionskonferenz?
Ich habe irgendwann gekündigt und bin seitdem selbstständig.
Ja, also du bist praktisch Cheftrainer.
Ja, wahrscheinlich. Naja. Und dann frage ich mich noch, ich meine, offensichtlich war es bei dir jetzt nicht der Fall, aber
was?
Dass du in eine Konstellation gerätst mit einem neuen Trainer, der kommt, ein neuer Cheftrainer, und die Chemie stimmt irgendwie nicht.
Mit dem einen funktioniert es ein bisschen besser in der sogenannten Chemie, mit dem anderen vielleicht ein bisschen nicht so gut, aber dass ich es jetzt mal gehabt hätte, dass man sagt, also das funktioniert gar nicht. Und was ich sagen kann, und das ist vielleicht Ich rede nicht von hoch oder tief, sodass man manchmal sagt, boah, jetzt ist aber wirklich, ich bin mit Bielefeld viermal abgestiegen und fünfmal aufgestiegen. Aber viermal, einmal mehr, das ist wichtig. Einmal mehr ist wichtig. Viermal Abstieg, das war eine Menge Stress. Ja, und da tun sich natürlich auch im Umfeld Sachen auf, mit denen man vorher nicht gerechnet hat, wo man sagt, oh, die Chemie ist heute aber gerade nicht ganz so gut. Aber wichtig ist doch, dass man trotzdem gut zusammenarbeitet und von diesen, was ich sagen wollte, und von diesen Tagen mal abgesehen, wo es sicherlich auch mal Tiefs gab, übertreibe ich jetzt mal, wenn ich sage, es gab nicht einen Tag, wo ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin, weil das ein geiler Job ist und weil es richtig Spaß macht. Es macht richtig Spaß, in dem Job, in dem Business mit den Leuten zu arbeiten. Es macht richtig Spaß. Ja? Und wenn es dann mal Phasen gibt, wo es ein bisschen schlechter, dann ist es in dem Moment, ich sage auch nicht, dass ich dann Eiswürfel schwitze. Ne? Also es ist nicht so, dass es erstmal alles egal ist, so geil hier, sondern das nimmt einen noch mit, natürlich. Und manchmal denkt man, ach wow, heute ist aber echt nicht ein bisschen schwerer als sonst. Ne? Aber wenn ich unterm Strich oder unter der ganzen Sache einen Strich mache, mega. Mega geil.
Was ist denn das mega geile? Bei Spielern habe ich oft das Gefühl, dass man so hört, ja, mit der Zeit, der Traum vom Profi ist erfüllt, dann wird es ein bisschen Business, verliert ein bisschen den Zauber, aber was immer bleibt, ist der Zauber der Kabine. Und wenn sie dann ihre Karriere beenden müssen, sagen sie, das wird mir am meisten fehlen, oder spüre ich jetzt schon, das fehlt mir am meisten, das mit den Jungs in der Kabine sein, das Klönen und so. Hat man das als Co-Trainer in seinem Trainerteam auch noch, oder reicht es, dass man sozusagen täglich mit der Mannschaft zusammen ist, oder gibt es einen anderen Zauber?
Nee, absolut. Also vielleicht gibt es auch noch irgendwo einen anderen Zauber, aber das ist ja auch das Erste, was mir einfällt. Also sowohl, und normalerweise ist es ja so, dass die Leute im Trainerteam auch alle aus dem Fußball kommen. Und du hast ja auch die Mannschaft. Das heißt, egal, du hast deine Sprüche, das will ich jetzt nicht alles wiederholen und alles schon gesagt. Du hast es gesagt, die Spieler haben es gesagt. Also das Miteinander, du sprichst letztendlich eine Sprache. Und das ist auch, was auch was Schönes im Fußball ist, was mir einen Riesenspaß macht, ist, dass es so multikulturell ist. Ja? Das habe ich früher mal gesagt, ich war mein ganzes Leben bis zu dem Moment, wo ich nach Gladbach gegangen bin, in Bielefeld, und bin ich groß durch die Welt gekommen, habe da 5 Jahre gearbeitet, die Welt ist irgendwo zu mir gekommen. Ja? Spieler aus allen Erdteilen von der ganzen Welt sind gekommen, und es hat einen riesen Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das möchte ich auch mal sagen, ist jetzt keine provokante Aussage, aber möchte ich auch erläutern, es gibt im Fußball für mich gibt es keinen Rassismus im Fußball. Habe ich noch nicht erlebt in der Kabine. Egal, ob du weiß, grün, schwarz, gelb oder blau bist. Es geht letztendlich um Leistung.
Ja, schön.
Ich bin ja froh, dass du wieder zu Arminia Bielefeld zurückgekommen bist, weil ich wusste nicht, wie ich die Kurve kriege, da wieder hinzukommen. Weil wir müssen unbedingt noch über die wilden 90er, als es dann Arminia Bielefeld auf einmal hieß, als Rüdiger Lamm da ankam und so seine kreativen Marketing-Ideen hatte. Also ich habe immer das Gefühl, bei Frank Geideck, wenn man den so sieht, in einem Anschnitt irgendwo beim Spiel auf der Bank sitzt, dann denkt man immer, der denkt sich seinen Teil. Und was hast du dir für deinen Teil gedacht, als Rüdiger Lamm zum Beispiel mit seinen Ideen um die Ecke kam? Oder noch besser, als Ernst Middendorp aus dem Mannschaftsbus ausgestiegen ist, mit dem Taxi nach Hause gefahren ist, weil er sich so mit Stefan Kunz gestritten hat. Oder wenn Ansgar Brinkmann irgendwie Kneipenschlägereien hatte.
Also, wie weit ich jetzt auf einzelne Sachen oder Personen eingehen soll. Was ganz klar ist, dass Rüdiger Lamm den Verein gerettet hat. Zusammen mit Ernst Middendorp, die haben den Verein gerettet, Arminia Bielefeld damals. Und das war schon spaßig, keine Frage. Es ist immer schwer, Sachen zu erzählen, die in der Kabine, und ich bin 100%ig der Überzeugung, dass diese Sachen auch in der Kabine bleiben sollen. Ja, schön, müsste jetzt irgendwo anders, müsste ich Geld für zahlen. Ist aber so, der Ansgar Brinkmann, den ich sehr gerne mag, toller Typ, ehrlich, Riesenspaß. Wir haben heute auch noch ab und zu Kontakt, sehr, sehr unregelmäßig, aber habe immer sehr gerne mit ihm gesprochen. Und zusammenarbeiten waren seine Herausforderungen.
Aber musstest du dann zum Beispiel das Straftraining für ihn organisieren am nächsten Tag, wenn er wieder sich was zu Schulden hat kommen lassen?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt für Ansgar individuell Straftraining gemacht habe, aber ich musste schon des Öfteren an dem freien Tag dann auch mal ein Straftraining mit den Spielern machen. Ja. Aber was ich noch nie erlebt habe, ist, dass dieses Straftraining nicht funktioniert hat. Also, dass dann einer nicht gekommen ist oder dass man sich dann während des Straftrainings... Ich habe sogar öfter erlebt, dass das ganz konstruktive jetzt ist die Frage von vorhin nochmal auf diesen Co-Trainer, Spieler, dass das ganz intensive, konstruktive Momente waren. Dass man sich dann da nochmal drüber unterhalten hat, dass der Spieler auch oft gesagt hat, ey, Entschuldigung, tut mir leid, da war ich drüber. Na, geht nicht. Dann sagt man, hey, wenn ich dann sage, wir haben mal eine Situation gehabt, da habe ich ein Training gemacht an einem Länderspielwochenende und da war Samstag Training und Sonntag frei. Und ich habe das Training geleitet und da hat ein Spieler ausgerastet und hat gegen ein Hütchen getreten und ah, so eine Scheiße hier, dann können wir auch gleich morgen trainieren. Und ich sage, ja, okay, dann trainieren wir morgen. Wir beiden treffen uns morgen und gehen eine Stunde in den Wald laufen, am Sonntagmorgen freier Tag. Und der Spieler ist gekommen, wir haben uns geguckt, angeguckt, haben gelacht. Der Spieler hat gesagt, komm, scheiße, war drüber, lass uns laufen. Wir haben uns während des Laufs unterhalten und auch Spaß gehabt. Und das Ding ist mit dem Moment auch gegessen, das ist vorbei. Ist wie nicht gewesen. Ne?
Wollen wir vielleicht noch abschließende Fragen dazu stellen, wie es denn jetzt in der aktuellen Situation ist? Weil das interessiert mich bei Co-Trainern ja auch immer sehr, wenn man dann eben keinen Job hat jetzt dann mal.
Gehst du jetzt mit Marco Rose mit, wo der als nächstes hingeht? Oder?
Im Moment ist bei mir alles offen. Ich schätze den Marco sehr. Ist so, wie ich es mir vorstelle in der Zusammenarbeit. Ich würde sehr gerne mit dem Marco weiterarbeiten. Aber Fußball ist so offen. Ich habe keine Ahnung, was der Marco vorhat. Ich gehe ihm da auch nicht auf die Nerven mit irgendwas. Ist momentan ungewohnt für mich, weil ich habe vorhin gesagt, dass ich mit 27 Co-Trainer geworden bin jetzt 58, also mache das jetzt über 30 Jahre und bin in diesen 30 Jahren das allererste Mal in der Situation, dass ich dann morgens aufwache und nicht zum Training muss, ja, und der Tag dann nicht so durchstrukturiert ist, muss ich mich auch immer noch ein bisschen dran gewöhnen und gibt es aktuell eigentlich nicht mehr zu sagen.
Hättest du denn mal früher die Chance gehabt, zum Beispiel irgendwie mit Ernst Middendorp, dass der Anruf kommt, ich gehe nach Südafrika, machst du mit? Oder Lucien Favre sagt, ich gehe nach Nizza, da kann man auch schön leben. Hättest du da Lust zu gehabt?
Ich würde gerne gut in Nizza leben, ja. Aber unabhängig von einzelnen Personen jetzt oder einzelnen Trainern, hätte ich hier und da schon mal die Möglichkeit gehabt, mitzugehen. Das hat für mich in der Gesamtkonstellation mit allem drumherum auch nie gepasst, bis zu dem Moment, wo der Michael Fronzek mich gefragt hat, ob ich mit zu Borussia Mönchengladbach gehe, war eine fantastische Zeit. Also habe ich natürlich 0,0 bereut in dem Moment. Und auch zu RB Leipzig zu gehen mit dem Marco in dem Moment war die richtige Entscheidung. Und jetzt ist nicht zwingend ein Job, wo man eine Initiativbewerbung schreibt, sondern muss auch ein bisschen abwarten. Und jetzt gucke ich mal, was passiert.
Hat man denn ausgesorgt als Co-Trainer nach all den
Nein,
Jahren?
Nein, natürlich also, nicht.
Nee, Nein, wirklich nicht?
Ich weiß nicht, was für Vorstellungen in der Community herrschen.
Ja, dann vielleicht zum Abschluss, weil wir jetzt gerade rausgefunden haben, dass du das ja 30 Jahre schon machst. Was würdest du denn einem angehenden Co-Trainer raten? Also was sind so die größten Hürden und Fallstricke, die da auf ihn zukommen?
Ich glaube, eine der Anfangsfragen war ja, oder die allererste Frage, was man als Kompetenz mitbringen muss. Und das sicherlich auf jeden Fall. Also Loyalität zu dem Chefcoach, Loyalität zu dem Verein, für den man arbeitet. Und man sollte sich auch möglichst ein breites Wissen zulegen, ohne der Meinung zu sein, dass man alles weiß oder die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Also ich erinnere mich daran, dass in den 70er Jahren, und das jetzt dann vielleicht zum Abschluss, in den 70er Jahren war man auf dem Höhepunkt der Wissenschaft, wenn man nicht getrunken hat. Also man durfte kein Wasser trinken, sondern man hat was getrunken und durfte maximal den Mund ausspülen und das dann wieder ausspucken. Und das war das Wissen in dem Moment. Und in den 90ern hat man teilweise, gibt es Vereine, die auch sehr erfolgreich waren, haben alle 20 Minuten im Training Pause gemacht, damit die Spieler dann rausgegangen sind und erstmal was getrunken haben. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir lachen heute darüber, dass man sich in den 70er Jahren nur den Mund ausspülen durfte und kein Wasser trinken. In 50 Jahren werden die Leute darüber lachen, was wir heute machen. Mhm. Also ich denke schon, dass man sich informieren sollte, dass man auch bestmöglich das umsetzen sollte, was so der Stand der Dinge ist, aber sich auch immer dessen bewusst sein sollte, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist und dass vieles, was man heute mit Überzeugung predigt, vielleicht morgen auch schon wieder überholt ist.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns hier in deiner Leverkusener Wohnung empfangen hast.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Ilja, wir hatten uns ja vorgenommen, zu jedem unserer Gäste ein Fazit noch aufzunehmen, nachdem wir das Interview durchgeführt haben, um einfach mal zu gucken, wie unsere Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt wurden und was denn jetzt hängen geblieben ist tatsächlich über den Gast. In diesem Fall ist es ja Frank Geideck und der hat ja gleich zu Anfang schon seine große Bescheidenheit bewiesen, indem er nicht als Größe seiner Zunft betitelt werden wollte. Und ich finde, das zog sich ein bisschen auch wie ein roter Faden durch, dass er ja auch kein Lob so recht annehmen wollte. Und also, wie fandst du ihn denn?
Was mir hängen geblieben ist oder was sozusagen der stärkste Eindruck ist, der mir geblieben ist, ist der, dass er kantiger ist, als ich erwartet habe, so im Gespräch. Und das, obwohl er sich so bemüht, Loyalität auszustrahlen und sich ein bisschen understated zu präsentieren. Was ich ihm beides auch komplett abnehme, also ich fand ihn tatsächlich, das ist ein dummes Wort oder inflationär gebrauchtes Wort, aber schon sehr authentisch. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er dann doch so ein bisschen kantig ist. Ansonsten fand ich interessant, dass er betont hat, dass die Leute, die in der Bundesliga arbeiten, da eben zurechtstehen. Und da bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher, ob das stimmt. Ich habe schon oft auch den Eindruck, dass viel Glück dazu gehört oder eben eine Karriere als Ex-Profi und eben gute Kontakte, Vitamin B, wie immer man das nennen will. Und ich glaube eben nicht, dass in der Fußball-Bundesliga oder im Fußball generell auf allen Positionen immer Top-Leute sitzen, die es auch verdient haben. Weil wenn man mal so guckt, wohin sich Vereine so entwickeln, die oftmals viel Geld haben und dann aber gehörig abschmieren, dann kann das nicht so ganz aufgehen. Und ich glaube, das zieht sich durch alle Positionen und eben auch durch das Trainerhandwerk. Ich glaube aber auch, dass das generell ja für den Menschen gilt. Ne? Die meisten.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine ziemlich allgemeingültige Aussage.
Ja, ja, aber
dass nicht immer nur fähige Leute auf Positionen sitzen.
Richtig, ne? Aber er war ja davon fest überzeugt, ich eben nicht so. Also da würde ich ihm widersprechen. Was mich aber noch interessiert, du warst ja unser Mann vor Ort. Mhm. Wie war denn so der persönliche Eindruck? Er hat dich ja, glaube ich, dann auch zum Bahnhof gefahren, noch netterweise. Genau. Ich will alles wissen. Automarke, wie roch er, wie sah er aus, hat er dir einen Kaffee gemacht, musstest du die Schuhe ausziehen?
Also, ich habe ihn ja in Leverkusen besucht, ne? Da wohnt er erst seit ein paar Wochen. Sonst hätte ich ihn eigentlich irgendwie in Ostwestfalen oder wenigstens in Mönchengladbach vermutet, ne? Aber er ist, glaube ich, der Liebe wegen in Leverkusen gelandet.
Das ist der einzige Grund, den ich gelten lasse für Leverkusen.
Ja. Man hätte auch ja nach Köln ziehen können. Aber naja. Und der fuhr noch seinen Red Bull Leipzig Dienstwagen.
Du meinst
aber
Rasen,
er sagte
Rasenballsport.
Genau, habe ich Red Bull aus Versehen gesagt?
Ja, passiert dem Besten.
Okay, nochmal. Also er fuhr noch seinen Dienstwagen von Rasenballsport Leipzig. Und hat aber gesagt, er musste den irgendwie eine Woche später dann abgeben. Das heißt, jetzt ist er vielleicht auf dem Fahrrad unterwegs im Moment.
Ah, ja.
Und apropos auf dem Fahrrad unterwegs, der war fit wie ein Turnschuh, der Frank Geideck. Also der sah wirklich aus, als könnte er morgen bei Arminia Bielefeld im defensiven Mittelfeld in der zweiten Liga noch aushelfen.
Ja, Wahnsinn.
Erfahrene Kraft für die Aufsteigermannschaft in Bielefeld.
Er hat ja auch erzählt von diesem einen Marathonlauf mit Benno Möhlmann, glaube ich, war es, wo er sich quasi verlaufen hat. Aber wie schön das eben sei. Ich sag mal, uns beiden ist das, glaube ich, eher fremd. Schönheit beim Verlaufen im Joggen.
Ja, also ich kann im Wald gut spazieren gehen.
Genau.
Und aber was noch? Genau, er empfing mich in der Kellerbar sozusagen.
Mhm.
Und ja, da gab es auch einen Espresso, den ich bekam. Allerdings habe ich mich nicht getraut, nach Zucker zu fragen, weil wahrscheinlich bei so Sportlerhaushalten, da kommt kein Zucker in den Kaffee. Ne? Also er sah so unendlich fit aus, der trinkt bestimmt keinen Zucker in seinen Kaffee.
Ja, ich finde ja, um aus meiner kleinen beruflichen Laufbahn zu plaudern, immer wieder erstaunlich, dass die Fußballer, und er war ja nun auch Fußballer, so eine ganz spezielle Physiognomie haben.
Diese schmalen Oberkörper und die dicken Beine.
Man sieht sofort, dass sie fit sind, fitter als so ein normaler Mensch, aber irgendwie sind sie auch doch hämpfliger, als man immer so denkt durchs Fernsehen, finde ich. Selbst bei Jonathan Tah, der so der Letzte war, den ich mal getroffen habe, der ja massiver, also der ein Schrank ist. Ne? Oder hier, Jan-Aure Bissek habe ich in Mailand getroffen, im März, glaube ich noch. Und das sind alles nicht so, wo ich immer so denke, die wirken schrankiger, als sie de facto sind. Und so wie jetzt Frank Geideck betrifft, ja.
Ich glaube, wir müssen dazu sagen, du bist zwei Meter groß, so wiegst an die 125 Kilo.
Ah, bitte! Und, lange runter!
Also auf jedenfalls, neben dir sind halt alle Fußballer klein. Das klein und schmächtig.
Ja, aber ich kenne ja auch normale Menschen, so wie dich jetzt, normal gewichtig, normal körperbegrößt sozusagen. Und im Vergleich dazu sind Fußballer schon immer eine besondere Erscheinung.
Wenn für einen Fußballer bin ich auch eine krasse Innenverteidigerkante mit fast 1,90 und
ja, aber du wirkst halt nicht so, weil dein Körper ist irgendwie anders gebaut. Das sage
vielleicht bin ich nicht so fit.
Ja, vielleicht. Wir driften ein wenig ab. Also, dein Gesamtfazit.
Im Endeffekt, wenn ich jetzt als Vereinsverantwortlicher diesen Podcast mit Frank Geideck gehört hätte, dann hätte ich jetzt jedenfalls keinen Grund gefunden, ihn nicht anzustellen, sondern ich hätte eher, wie gesagt, viele Gründe gefunden, seine Kompetenz, seine Loyalität und seine offensichtliche Fitness, das wäre auf jeden Fall ein gelungenes Bewerbungsgespräch, könnte man fast sagen, dieser Podcast.
Auch wenn ich eben, wie gesagt, nicht zustimme, dass alle, die einen Job in der Bundesliga haben, auch die Besten in ihrem Fach sind. Aber eher wahrscheinlich, offensichtlich, denke ich jetzt einfach mal, schon.
Ja, und vielleicht zum Abschluss dann noch das große Lob der KI auf Frank Geideck. Da wird gesagt, Frank Geideck ist das Synonym für Loyalität, Fußballverstand und stille Größe. Ohne ihn wäre der deutsche Fußball nur halb so spannend und ganz sicher sehr viel weniger erfolgreich. Und da hatte die KI noch gar nicht den Podcast gehört und da wussten wir es schon.
Der deutsche Fußball, ja, toll, schön.
Ja, dann freue ich mich schon auf unseren nächsten Gast, wer immer das sein mag. Danke dir, Ilja.
Danke dir, Jörg.
Tschüss.
Tschüss.